Herzlich willkommen zum Live-Werde-Podcast. Mein Name ist Markus Noack und ich stelle euch im Live-Werde-Podcast die Denker und Lenker nachhaltiger Unternehmen, die brillanten Gründer grüner Startups sowie einflussreiche Wissenschaftler und Politiker vor. Du erfährst hier, wie du nachhaltiger leben, besser und smarter wirtschaften und deinem Leben einen besonderen Sinn geben kannst. Heute im Live-Werde-Podcast der Gründer der Bio-Company Georg Kaiser. Bio-Supermärkte boomen seit Jahren. Der Berliner Bio-Supermarkt, die Bio-Company, gehört definitiv zu den Gewinnern. 1750 Mitarbeiter, Filialen in Berlin, Hamburg und Dresden, 100 Zuliefererbetriebe und viele spannende Ansätze, wie beispielsweise die Grundsätze, ausschließlich biologische Produkte anzubieten und höchsten Wert auf Nachhaltigkeit zu legen. Außerdem spielen Fairness und Regionalität für die Bio-Company eine große Rolle. Neben all den wirtschaftlichen Themen habe ich mich mit Georg Kaiser aber auch über die Themen Personal und Recruiting unterhalten. Ich wünsche nun viel Spaß mit dem Live-Werde-Podcast, heute zum Thema Bio-Supermärkte. Heute kommt der Live-Werde-Podcast von der Bio-Company aus Berlin-Steglitz und getroffen habe ich mich hier mit dem Geschäftsführer und Gründer der Bio-Company, Georg Kaiser. Hallo Herr Kaiser.
Guten Morgen.
Das Beste wäre wahrscheinlich, wenn Sie sich einfach mal kurz persönlich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen.
Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast des Portals Jobwerde. Ja, mein Name ist Georg Kaiser, ich bin 52 Jahre alt, wir haben heute das Jahr 2019 und ich mache meinen Job als Einzelhandelskaufmann und als Bioladner jetzt beinahe 20 Jahre. Davor schon auch als normaler Einzelhandelskaufmann gearbeitet, also wenn man so will, insgesamt beinahe 40 Jahre in dem Beruf. Habe auch selber eine Lehre gemacht, okay, als Einzelhandelskaufmann, später noch als Wurst- und Fleischfachverkäufer aufgestockt, war dann im Ausland in Frankreich und schon mit 20 in Berlin, damals noch West-Berlin. Damit bin ich sozusagen in die Stadt gekommen, weil ich stamme nämlich ursprünglich aus dem Fränkischen, aus Oberfranken und bin dann aber 99 endgültig nach Berlin gekommen, um hier zusammen mit der Krankenschwester Undine Paul die Bio-Company zu eröffnen und zu gründen. Okay. Ja. Und seitdem, das ist jetzt 20 Jahre her, entwickeln wir die Bio-Company aus einem kleinen Laden mit 200 Quadratmetern hin zu dem, was sie heute ist, eine Bio-Filialkette mit 1750 Mitarbeitern in der Gruppe. Ja, da hat sich einiges getan. Ja, privat, ich bin verheiratet, habe aktuell 5 Kinder und denke, dabei bleibt's.
Okay. Ich hatte auch im Internet gelesen, dass Ihre Eltern, glaube ich, auch schon aus der Branche letztendlich kamen. Ne? Sie hatten irgendwie einen Edeka-Laden.
Genau.
Genau, okay.
Ja, meine Eltern hatten dort, wo ich herkomme, eben im Wichtelgebirge, den, kann man heute sagen, Dorfversorger, ja. 1400 Einwohnerortschaft mit angeschlossener handwerklicher Fleischerei. Mhm. Also mein Vater war gelernter Fleischermeister und hat dann später so einen kleinen Kramerladen dazu gebaut. Mhm. Na, und in dem habe ich dann auch meine Ausbildung gemacht in den 80er Jahren. Mhm. Und das war sozusagen die Grundlage sozusagen für das, was ich heute mache. Mhm. Na, also ich bin eigentlich hinter der Ladentheke auch schon groß geworden. Wenn man so will, begann meine Lehre ja schon in der frühen Kindheit. Ja, ja. Na, also habe dann auch schon als Kind eben kassiert oder habe Bestellungen gemacht, Regale verräumt, Werbezettel vertragen. Im Prinzip das gesamte Geschäft, was wir heute großskaliert machen, haben wir damals in unserem kleinen Dorfladen gemacht.
Sie sagten schon, dass die Bio-Company 1999 in Berlin-Charlottenburg, glaube ich, gegründet wurde. Dieses Jahr feiern Sie 20-jähriges Jubiläum. Geben Sie uns doch mal so ein paar Eckdaten, wo die Bio-Company heute steht.
Ja, ich sagte ja schon, wir sind momentan bei 1750 Mitarbeitern insgesamt. Mhm. Wenn ich insgesamt sage, dann betrifft das eben nicht nur die Bio-Company Läden, sondern dazu gehört ja auch noch seit 2012 die Biomanufaktur Havelland, wo wir handwerklich Fleisch und Wurstwaren erzeugen hier im Umland von Berlin mit regionalen Tieren auch. Dort arbeiten momentan circa 60 Mitarbeiter. Und dazu gehört dann auch noch unser Logistiklager. Das ist eine eigene Firma hier in Berlin, Charlottenburg, da an der Jungfernheide. Da arbeiten auch noch mal knapp 60 Mitarbeiter. Die restlichen Mitarbeiter sind dann eben aufgeteilt nach den Läden. In Berlin und Brandenburg sind das 51 Läden. Die anderen sind in Hamburg und Dresden. Und dann kommen noch die Mitarbeiter in der Zentrale dazu. Also das sind Mitarbeiter, die hier in Berlin-Steglitz arbeiten, in unserer Zentrale, wo wir heute sind. Aber auch Trainer und Bezirksleiter, die den ganzen Tag auch die Filialen besuchen, um dort zu schulen zum Beispiel. Oder eben auch zu sehen, ob alles, was wir hier so planen, auch gut umgesetzt wird.
Betrachten Sie sich dann noch als regionalen Bio-Supermarkt oder sagen Sie jetzt durch die Märkte in Hamburg und Dresden ist es eigentlich schon mittlerweile ein deutschlandweiter Bio-Supermarkt?
Na, wir haben, die Bio-Company hat unterschiedliche Grundsätze, ne? Und der wichtigste Grundsatz, den wir haben, alles was wir verkaufen, ist biologisch und nachhaltig. Ne? Und als zweiter wichtiger Grundsatz im Sortiment gilt die Regionalität. Und da wir ja den Schwerpunkt in Berlin und Brandenburg haben, sehen wir zumindest in dieser Region uns als Vorreiter im Thema Bio und Regional. Haben über 100 Betriebe, die uns hier direkt beliefern. Haben eine Vereinigung gegründet mit den Bauern, mit den Verarbeitern und eben wir als Händler. Die heißt Fair und Regional, wo sozusagen eben diese Regional- und faire Beziehung dann auch nochmal on top gepflegt wird, als dritter Grundsatz Fair. Und insofern kann man schon sagen, wir sind quasi der regionale Bio-Filialist hier im Raum Berlin-Brandenburg. Und die Standorte in Dresden und Hamburg, in Dresden und Hamburg sind noch nicht so hoch entwickelt wie die Region Berlin-Brandenburg. Aber wir sind da auf einem guten Weg dahin und haben dort auch schon eine Vielzahl von regionalen Lieferanten, die uns direkt beliefern, die wir auch so ein Stück weit mit aufbauen.
Das heißt, der Anspruch ist schon, auch zu wachsen, letztendlich nicht nur in Berlin zu bleiben, sondern schon auch deutschlandweit, vielleicht sogar weltweit zu wachsen?
Nein, das ist nicht unsere Absicht. Wir haben unsere Wurzeln hier in Berlin und wir wollen auch vor allen Dingen in Berlin und Brandenburg wachsen und an den beiden anderen Standorten. Dazu könnte vielleicht auch mal ein Standort wie vielleicht Leipzig noch kommen. Das, denke ich, würde sehr gut hineinpassen. Aber die Bio-Company hat jetzt nicht vor, über die momentan angestammten Verbreitungsräume hinaus zu wachsen, weil eine gut gemachte Regionalität sich nicht mit einem Fingerschnipp kopieren lässt. Und wir es dahingehend schon sehr ernst meinen.
Regionalität meinen Sie jetzt in Form von, dass man die Lieferbeziehungen hat, die schwer aufzubauen sind?
Oder? Die sind sehr schwer aufzubauen. Also ich glaube auch, dass es gerade in Berlin oder vor allen Dingen Brandenburg sehr schwer war, das aufzubauen in den letzten 20 Jahren, weil Brandenburg nun mal nicht das Landwirtschaftsbundesland ist mit den besten Böden, weil sich Bauern dort per se schwer tun und dazu kommt noch sozusagen die ganze Historie mit der DDR-Landwirtschaft. Das Bäuerliche ist ja dort weitestgehend verschwunden, war schon vorher nicht besonders da und ist dann also während der DDR-Zeit auch verschwunden. Aber es sind in den 20, 30 Jahren seit der Wende eben viele gute Betriebe entstanden, die wir an uns binden konnten. Und das ist Das bedeutet sehr, sehr viel Aufwand, den wir hier betreiben.
Sind das Exklusivpartnerschaften oder haben andere?
Zum Teil. Zum Teil sind das Exklusivpartnerschaften, aber es sind auch Dinge, wo wir sagen, wir schieben das an und dann werden sie auch in anderen Biomärkten verkauft oder bis hin auch mal zu kleinen Edeka-Läden oder sowas.
Ne? Und was würden Sie sagen, waren die wichtigsten Entwicklungen von damals bis heute?
Also es ist im Prinzip, alle 2-3 Jahre hat sich ja immer wieder was Grundlegendes verändert. Ne? Also gerade wenn man so wächst von so einem kleinen Bioladen in Berlin-Charlottenburg zu einem großen Biofilialisten, jetzt sagen wir mal aus der damaligen Blickrichtung, wir sind ja nicht groß. Nicht? Wenn man sich mit Edeka Rewe und mit der Schwarzgruppe oder Aldi-Gruppe vergleicht, sind wir Zwerge. Aber die Entwicklung, die wir gemacht haben, ist trotzdem respektabel. Und da gab es halt immer so Meilensteine auch. Ne? Also am Anfang waren es immer so neue Filialeöffnungen, die uns unheimlich gefordert haben. Ne? Später war es dann der Aufbau einer Verwaltungsstruktur, die alles hält. Dann waren es mal die Übernahme der Biomanufaktur, um eben die Versorgung mit regionalen Fleisch- und Wurstwaren sicherzustellen in Bioqualität, die eigene Logistik in die Hand zu nehmen. Aber eben auch immer wieder so dieses Thema regionale Beziehungen aufzubauen und auch Organisationen wie Fair und Regional mitzugründen. Das waren wichtige Meilensteine, die wir gesetzt haben. Ja, das ist das, was mir jetzt so spontan einfällt.
Wie gehen Sie denn an Meilensteine ran? Also sagen Sie, Sie wollen gesund wachsen und generisch wachsen? Jetzt gar nicht so, weil wenn man heutzutage schaut, dann gibt es ja Unternehmen, die innerhalb von 5 Jahren zum Einhorn werden, eine Milliardenbewertung haben. Ist im Biomarkt wahrscheinlich mittlerweile auch möglich, oder?
Also ich würde sagen, nein. Weil wir ja sozusagen auf Mutter Erde aufbauen und damit letztendlich keine Wolkenkuckucksheime bauen können, die dann zu Fantasiepreisen verschleudert werden. Unser Prinzip war immer Stein auf Stein, beziehungsweise Laden auf Laden, und Bauer auf Bauer und Mitarbeiter auf Mitarbeiter. Ne? So sind wir eben dennoch. Aus einer heutigen Perspektive klingt das seltsam, aber wir sind dennoch immer organisch und überschaubar gewachsen. Und uns war eben wichtig, dass wir keine allzu großen Risiken eingehen, weil eben ganz viele Bauern und Mitarbeiter auch sich auf die Bio-Company verlassen. Dass wir auch heute und in Zukunft verlässlicher Partner sind und die Waren auch abnehmen, beziehungsweise auch aus Sicht unserer Kundinnen und Kunden, dass wir auch noch da sind. Ne? Ich glaube, es würde schon eine Lücke für viele bedeuten, wenn es die Bio-Company nicht gäbe.
Das heißt, da liegt auch so ein bisschen so eine nachhaltige Grundausrichtung zugrunde, dass man sagt, man wächst nicht um jeden Preis, sondern schon eben so, dass es Sinn macht für alle Beteiligten?
Ja, das kann man so sagen. Ne? Also man kann ja auch beobachten, wenn man uns näher verfolgt, dass wir zum Beispiel in den letzten beiden Jahren jeweils nur 2 Filialneueröffnungen hatten. Wir hatten schon Jahre, da haben wir 7 Filialen eröffnet. Aber es war uns wichtig, in den letzten 2 Jahren das ganze Unternehmen auch stabil aufzubauen, innere Strukturen zu bauen, Organisationen zu stärken, auch beim Thema Mitarbeiter Betreuung, aber auch Bezahlung der Mitarbeiter, Fortschritte zu machen. Und das haben wir jetzt in den letzten 2 Jahren sehr gut hinbekommen und können uns jetzt eigentlich wieder gestärkt für weiteres Wachstum sehen.
Gab es dann auch in den 20 Jahren mal Ereignisse, wo Sie sagen würden, die sind nicht so gut gelaufen, dass man auch vielleicht mal,
ganz bestimmt.
Wahrscheinlich, ne? Also was könnten Sie vielleicht mal auch so einem Unternehmer aus dem Bereich für Learnings mitgeben, wo Sie sagen, ja, da haben wir im Prinzip...
Das menschliche Hirn ist ja trügerisch. Nicht? Man erinnert sich ja meistens nur an die guten Dinge und die schlechten verblassen dann oder kommen einem gar nicht mehr so schlimm vor. Ne? Aber ob das jetzt mediale Ereignisse sind, die einem schlecht in Erinnerung bleiben. Ne? Aber ich sag mal, in der Summe kann ich gar nicht sagen. Also es waren dann auch, man lernt daraus und wird besser und geht eigentlich gestärkt daraus hervor. Und das ist eigentlich das, nicht? Also die Krisen, die man so hat, nicht? Also zum Glück mussten wir nur sehr wenige Filialen schließen und das waren in Berlin eigentlich null. Wir hatten eigentlich nur bei unserer Expansion in Hamburg am Anfang ein bisschen Pech. Da mussten Filialen geschlossen werden. Das sind so Ereignisse, die einen dann auch schon mal zurückwerfen.
Sie haben schon das Thema Nachhaltigkeit kurz angerissen. Was sind denn für Sie so Grundsätze, worin Sie die Nachhaltigkeit für das Unternehmen festmachen?
Die Nachhaltigkeit ist ja bekannt, hat mehrere Säulen, vor allem die 3 bekannten: Ökologie, Ökonomie und Soziales. Und in die teilen wir das ja auch ein. Ich fange mal mit dem Thema Soziales an, weil es ja hier, ich sag mal, für Ihren Podcast sicherlich auch eine Relevanz hat. Ne? Das ist sozusagen der Umgang mit den Mitarbeitern. Der ist uns also sehr wichtig, dass eine Kultur der Augenhöhe herrscht, der Wertschätzung. Und wenn da Verstöße festgestellt werden, das gibt es natürlich bei 1700 Mitarbeitern, dann gehen wir da dagegen vor. Also und dann auch eine Transparenz zu schaffen war uns sehr wichtig, insbesondere jetzt auch in den letzten 2 Jahren beim Thema Gehälter, damit man sozusagen sieht, wo stehe ich mit meinem Gehalt, wie ist das eingeordnet, also da kann letztendlich jeder Mitarbeiter sehen, ja, wie bin ich eingruppiert, wo stehe ich, wo kann ich mich hinentwickeln. Das war uns sehr wichtig, das haben wir entwickelt. Ne? Wir sind bekanntermaßen noch nicht auf dem Einzelhandelstarif, was so die Verkaufsmitarbeiter draußen angeht, haben uns aber in den letzten 2-3 Jahren da sehr, sehr nah schon herangerobbt und gehen davon aus, dass wir diese Lücke irgendwann die nächsten 2-3 Jahre vielleicht schließen können, wenn es so weitergeht.
Wie kommt das? Weil das ist so die Kritik, die man im Internet auch findet, wo irgendwie auch
die Leistungsfähigkeit ist nicht gegeben, wenn man so anfängt, aus so einer kleinen Situation heraus. Und die mussten wir uns auch erst erarbeiten. Mhm. Ja, und können jetzt sozusagen, indem wir uns immer wieder gestärkt haben, eigentlich davon ausgehen, dass diese Lücke zu schließen ist jetzt. Ne? Das konnte man vor 5 Jahren noch gar nicht absehen. Mhm. Ne? Das muss erst erarbeitet werden. Ne? Und da ist man nicht vom Stand weg. Ne? Und im Einzelhandel ist es ohnehin so, dass nur 30% der Einzelhändler tariflich zahlen können. Mhm. Und also wir sind dann schon stolz, wenn wir das in ein paar Jahren geschafft haben, ne, dass wir da auch mithalten können. Denn diese Tarifverträge werden ja häufig auch mit Discountern verhandelt, die ganz andere Mengen schieben können, mit viel weniger Mitarbeitern und so weiter. Mhm. Und wir setzen ja viel mehr Mitarbeiterleistung ein pro Umsatz. Mhm. Na, und der Kunde ist nicht immer bereit, das zu bezahlen. Mhm. Da darf man den Kunden dann auch nicht überfordern. Na, also da gehen wir ganz sachte vor, dass sozusagen irgendwann so alle auch befriedigt sein können. Bauer ist uns ganz wichtig, wir können keinen Druck auf den Bauern ausüben, nicht? Das ist ja das Schema des Konventionellen. Mhm. Na, okay, wenn da irgendwo Geld gebraucht wird, wird halt Druck auf die Lieferanten aufgebaut, dann wird das Problem dahin verlagert. Mhm. Und das kommuniziere ich ganz offen auch mit den Mitarbeitern. Wir müssen da also darauf achten, dass alle Wertschöpfungsstufen da profitieren können von dieser Entwicklung. Na? Und die Bauern sind da auch ein wesentlicher Bestandteil, die Verarbeiter, aber auch unsere Mitarbeiter. Mhm. Und das schiebt jetzt gerade alles gut nach vorne und da bin ich sehr optimistisch. Ne? Und hier in der Zentrale sind es eben dann individuell verhandelte Arbeitsverhältnisse, aber auch da gibt es eine Transparenz und man kann sofort sehen, wo man steht. Mhm. Wichtig ist auch das Thema Weiterbildung und Fortentwicklung, die ist also gegeben schon alleine durchs Wachstum der Bio-Company. Mhm. Und hier in der Zentrale gibt es auch Abteilungen, die sich ausschließlich mit Aus- und Weiterbildung befassen. Wir haben knapp 100 Azubis, mhm. ne, die wir aktuell ausbilden, die in der Regel auch alle übernommen werden. Und alle anderen Mitarbeiter durchlaufen Weiterbildungsprogramme, werden also 3% der Arbeitszeit sind eingeplant für Fortbildung und Weiterbildung.
100 Azubis ist ja schon eine antizyklische Größe. Ne? Wenn man sich das so anguckt, so ist ja ein Riesenproblem, dass keiner mehr Azubis haben will. Bei 1.700 Mitarbeitern ist ja schon echt eine beachtliche Größe.
Na, der Grund ist ja die Regulierungswut in Deutschland, mhm. ne? Warum viele gar nicht mehr ausbilden. Aber für uns ist es völlig klar, wenn wir Mitarbeiter, qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wollen, müssen wir ausbilden. Und wir bilden seit Anfang an bilden wir eigentlich weit über Durchschnitt aus. Mhm. Ne? Und sehr viele bleiben bei uns. Viele von meinen ersten Azubis sind heute Marktleitungen oder hier in der Zentrale im Einkauf tätig, sind 15 und 20 Jahre im Unternehmen, haben hier die Ausbildung gemacht und konnten sich auch entwickeln. Nicht? Also mein zweiter Azubi, der ist heute Vorsitzender vom Betriebsrat zum Beispiel. Mhm. Also Biocompany hat auch im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen auch einen Betriebsrat, unternehmenseinheitlich, mit dem dann auch viele Dinge vereinbart werden, die Gehälter und auch der Rahmen. Ne? Da gibt es also jedes Jahr irgendwelche Weiterentwicklungen.
Was sind das für Ausbildungen? In welchem Bereich?
Der Schwerpunkt ist Verkäuferin oder Verkäufer im Einzelhandel, in der zweijährigen Ausbildung. Mhm. Und ein Jahr mehr ist dann der Einzelhandelskaufmann. Den machen dann die meisten eigentlich. Mhm. Ne? Verkäufer ist relativ selten. Aber den qualifizierten Einzelhandelskaufmann bilden wir im Schwerpunkt aus. Wir würden gerne eine Menge Metzger ausbilden oder Fleischer. Mhm. Da tun wir uns aber schwer, welche zu finden, obwohl es ein guter handwerklicher Beruf ist in der Manufaktur draußen. Wäre eine gute Ausbildung gewährleistet und ein sehr zukunftsfähiger Job, aber junge Leute für den Beruf zu begeistern, ist sehr schwer. Mhm. Aber da kann ich nur noch mal an die Hörer appellieren, zu sagen, sich doch auch mal damit zu befassen, ob das nicht eine Option wäre, gerade als junger Mann vielleicht, diesen Beruf zu wählen. Da gibt es eine Menge Potenziale, gut zu verdienen und aufzusteigen.
Mhm. Was sind die Voraussetzungen, die man mitbringen muss, damit man eine Ausbildung bei Ihnen machen kann?
Also die Voraussetzungen sind jetzt nicht so anspruchsvoll. Na, man sollte halbwegs gut rechnen können, man sollte schreiben und lesen können. Das ist mal die Grundvoraussetzung, was ja heute manchmal schon nicht mehr gegeben ist. Jedem, der bei uns anfängt, dem muss klar sein, dass wir einen Umgang mit Kunden und Menschen vor allen Dingen pflegen, dass da auch die deutsche Sprache natürlich auch wichtig ist. Ne? Das grenzt uns so ein bisschen ein bei der Integration von zum Beispiel Geflüchteten, ne? Weil die gute Vermittlung von Wissen eben auch notwendig ist und dafür ist die Sprache eine wichtige Voraussetzung. Mhm. Aber wir machen auch Sprachkurse. Ne? Also wir integrieren auch an der Stelle in einem gewissen Ausmaß, versuchen wir das.
Abitur wird vorausgesetzt?
Oder? Nein, auf gar keinen Fall. Okay. Das ist ein klassischer Beruf, den ich auch noch mit einem Hauptschulabschluss oder wie man das in Berlin nennt, weiß ich jetzt gerade nicht.
Hauptschule.
Ja, also oder eben auch mit einem mittleren Schulabschluss sehr gut starten kann. Mhm. Na, auch ich persönlich habe nur einen Realschulabschluss gemacht mal. Ne? Heute leite ich ein Unternehmen mit 1700 Mitarbeitern. Das ist also alles nicht ausgeschlossen. Mhm. Man kann sich ja auch über einen zweiten Bildungsweg oder sowas dann auch weiterqualifizieren. Das machen wir also auch. Na, so eine Kombi, wo man dann auch gleich den Handelsfachwirt mitmachen kann. Dafür ist allerdings dann das Abitur Voraussetzung, wenn man diesen kombinierten Ausbildungsgang macht. Ne? Mhm. Dann kann man sozusagen nach 3 Jahren auch mit Handelsfachwirt abschließen. Das ist so mal umgesetzt oder übersetzt, würde man sagen, das ist der Meister im Handel. Mhm. Mhm. Ja, das sind so die Sachen. Und es gibt so hier und da noch Azubis hier als Bürokauffrau, Mann. Das bilden wir auch aus. Mhm.
Der Nettoumsatz von, also letztendlich ist ja die ganze Biomarktbranche im Aufwärtstrend seit Jahren. Ja, der Nettoumsatz habe ich bei Statista gefunden, von Alnatura lag in 2017 bei 423 Millionen, bei Dents bei 270 Millionen und bei Ihnen, bei der Bio Company, bei 157 Millionen. Was denken Sie, wo wird diese ganze Reise noch hingehen? Also wird es weiter so gehen, dass die Umsätze immer weiter steigen? Und ist es gut, dass es immer weiter steigt? Wie positioniert man sich da gegenüber dem konventionellen Supermärkten, wie jetzt ein Lidl, ein Aldi, ein Rewe, ein Edeka?
Also wir haben ja eine Vision, die ist 100% Bio. Mhm. Na, am Ende des Tages ist heute noch nicht vorherzusehen, ob das dann in der Einzelhandelslandschaft dann so aussieht wie heute. Mhm. Ich sage es immer, es ist doch nicht völlig ausgeschlossen, dass es in Zukunft auch so einen Discount gar nicht mehr gibt oder die heutigen Größenordnungen. Es gibt ja die Disruption vielleicht auch im Einzelhandel, wenn sie vielleicht auch langsamer läuft. Mhm. Ja, vielleicht sind in Zukunft die Größen eben die genannten. Mhm. Bio Company, Dents und andere. Mhm. Ne?
Kurze Werbeeinblendung in Form eines Tipps. Ihr wollt Geld anlegen oder Vermögen aufbauen mit kleinen oder großen Beträgen, absolut nachhaltig, transparent und voll digital? Ob jung oder alt, Frau oder Mann, auf der Website www.generation-nachhaltig.de findet ihr alle Informationen sowie euren persönlichen Ansprechpartner. www.generation-nachhaltig.de.
Das finde ich jetzt nicht ausgeschlossen. Ja? Aber wollen wir mal in der Realität bleiben. Mhm. Wir wollen weiter wachsen, aber eben organisch. Mhm. Das heißt natürlich nicht, dass wir innerhalb der nächsten 10 Jahre hier eine Marktführerschaft im LDH übernehmen werden. Mhm. Aber wir bleiben zumindest unseren Zielen und Visionen treu. Das ist wichtiger als das Wachstum und sonstige Größen, wahnsinnige Ziele. Mhm. Ja? Mhm.
Und wie rüsten Sie sich gegenüber den Billig-Supermärkten wie Aldi und Lidl, die ja auch immer mehr Bio ins Sortiment aufnehmen?
Wir sind, denke ich, gut aufgestellt durch die Vielfalt im Sortiment, durch die Regionalität und durch die klare Aussage 100% Bio. Mhm. Die Kunden, die zu uns kommen, die besuchen bewusst einen Supermarkt, der Nachhaltigkeit an die erste Stelle stellt. Ne? Also vorhin hatte ich ganz vergessen zu erwähnen, ob der ganzen sozialen Aspekte, dass wir natürlich sehr viel in dem Thema Nachhaltigkeit vorantreiben. Ne? Wir wurden jetzt 4-mal in Folge als nachhaltigster Supermarkt Deutschlands ausgezeichnet. Mhm. Ne? Und sind da auch maßgeblich. Ne? Und wir haben zum Beispiel das Thema Lebensmittelrettung angefangen. Da war für alle anderen Supermarktbetreiber das noch eine Bedrohung. Ne? Mhm. Wir haben mit alten Sorten gehandelt, da haben andere noch gesagt, nein, der Apfel muss grün sein und die Möhre glatt und lang. Mhm. Ne, und haben da die ersten Produkte mitverkauft, schon vor über 20 Jahren. Und wir haben konzeptionelle Regionalität angefasst, da haben alle anderen noch auf globale Lieferketten gesetzt. Ne? Und so sehe ich das auch in Zukunft, dass wir hier Zeichen setzen werden, mhm. ne, zum Beispiel in der ökologischen Tierzucht, ne, mit Rassen, die dann auch biologisch gehalten werden können, ohne Kükenschreddern zum Beispiel oder ohne Belastungen für die Tiere in der Zucht und so. Da investieren wir gerade sehr viel. Wir waren Vorreiter beim Thema Ackergifte, nein, danke, ne? Mhm. Wo wir viel Geld und Engagement reingesteckt haben in die Forschung zusammen mit anderen Fachhändlern, um dann eben einfach auch das finale Verbot von Glyphosat zu erreichen, was uns an vielen Stellen auch schadet, mhm. selbst im Biobereich. Ne? Und so sehen wir uns eigentlich als Einzelhändler, als Spezialeinzelhändler für Kunden, denen die Nachhaltigkeit systemisch wichtig ist. Ne? Und nicht nur mal opportunistisch mal ein Bioprodukt nebenbei kaufen mhm. wollen, sondern bewusst auch auf Wandel in der Ernährungswirtschaft setzen wollen. Und da sind wir die richtige Adresse. Mhm. Ich denke, viele Kunden kommen eben genau aus dem Grund zu uns, weil sie sagen, da glauben wir, da wird Bio eben auch gelebt und vorangetrieben und nicht nur sozusagen als weiterer Sortimentsbestandteil mitgehandelt.
Also wir würden schon sagen, dass die Mehrheit der Kunden zwar Bio kaufen möchte, aber die Nachhaltigkeit auch eine große Rolle spielt. Also,
ja. Genau, eben das Gesamtpaket. Ja, ja. Na, also wenn Kunden eben Bio bei den Kollegen im Konventionellen kaufen, unterstützen sie ja nicht per se das Biosystem, sondern stärken eigentlich weiterhin das Konventionelle, weil sie ja damit sozusagen den konventionellen Händlern das Überleben sichern. Mhm. Na, den Umsatz würden sie ja sonst an den Fachhandel verlieren. Mhm. Na, insofern trägt man ja nur zum Teil zum Wandel bei, mhm. na, weil man damit auch das alte System absichert.
Ja, ne. Ich habe gesehen, dass Sie 2018 Ihren ersten Nachhaltigkeitsbericht rausgegeben haben. Mhm. Warum so spät?
Na, so ein Nachhaltigkeitsbericht braucht ja immer eine Historie. Mhm. Bei uns waren das 5 Jahre. Das heißt, der 2018 war ja dann für 2017 mhm. und wir haben sozusagen ab 2012 erfasst.
Okay.
Na, und über diesen Zeitraum hinweg, wo auch immer mehr Kriterien dann dazugenommen wurden, konnten wir sozusagen die Entwicklung feststellen und die Verbesserungen und auch wo noch Arbeitsfelder sind und haben die dann 2018 das erste Mal dokumentiert, eben nicht im Druck, ne, wie sich das gehört, sondern nur online. Mhm. Also uns ging es eben nicht darum, Hochglanzbroschüren zu entwickeln, wie das andere tun, die dann irgendwo zu streuen. Mhm. Das fand ich immer albern, das ist ja Greenwashing. Ne? Also für uns ging es wirklich darum, fürs eigene Unternehmen zu erkennen, wo haben wir uns gut entwickelt und wo gibt es auch noch Aufgaben.
Mhm. Ne? Mhm. So Nachhaltigkeitsberichte sind irgendwie immer Instrumente, die ja irgendwie gefühlt nicht so viele lesen.
Glaube ich, ja.
Ja, ne? Wie sind da Ihre Erfahrungen? Ist das eher so ein Reporting-Instrument fürs Interne oder fragen auch mal wirklich, ja, vielleicht auch mal Konsumenten nach so einem Nachhaltigkeitsbericht?
Weiß ich mal so ein bisschen. Also ich glaube ja, dass unsere Kundinnen und Kunden davon ausgehen, dass wir sowas machen und wären wahrscheinlich erstaunt, wenn wir es nicht tun würden.
Ja, genau. Ne? Mhm.
Also eher, ne? Also jetzt nicht proaktiv danach suchen, sondern eigentlich davon ausgehen, dass es so ist und ist. Und dem wollen wir natürlich Rechnung tragen. Ne? Nicht nur, indem wir die Daten erfassen und bewerten, sondern dass wir auch den Bericht dann verfassen und veröffentlichen. Das tun wir ja auf der Website. Und ich finde, den haben wir sehr bunt und übersichtlich gestaltet, sodass es auch Spaß macht, den zu lesen. Mhm. Momentan besonders interessant sind ja auch die ganzen Fragen rund um Verpackung und Plastik, ne, wo wir uns dazu positionieren und wie wir da sozusagen agieren, indem wir Plastikreduktion anschieben, ne, durch unsere Unverpacktstation zum einen, durch Abgabe von zum Beispiel Wurst und Fleisch an der Theke ohne Verpackung in mitgebrachte Gefäße dahingehend, haben wir hier als Bio-Company, als erstes Unternehmen ein System entwickelt, wie das hygienisch überhaupt abbildbar ist und haben das mit den Veterinärämtern hier in Berlin vereinbart. Mhm. Da waren wir auch Vorreiter, einfach auch aus diesem Nachhaltigkeitsantrieb, den wir haben. Und so mit füllt sich dieser ganze Nachhaltigkeitsbericht für uns mit Leben und es ist eigentlich nur eine Darstellung dessen, was wir sowieso tun.
Mhm.
Ja, und ja, nehmen wir mal so ein Beispiel Energie. Ne? Mhm. Ist ja der Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland verbraucht ja 1% der Gesamtenergie. Mhm. Also ist schon relevant, die ganzen Kühlanlagen, Tiefkühlanlagen, Heizung, Klimatisierung im Sommer. Das ist relevant. Und den Energieeinsatz konnten wir seit Beginn der Aufzeichnungen 2012 um 40% senken. Ja, weil wir vor allen Dingen hier so neue Systeme eingebaut haben. Mhm. In der Kältetechnik, aber auch in der Beleuchtung und EDV, was noch ein bisschen weniger. Also kleinster Bestandteil ist aber auch. Mhm. Ne? Und ja, deswegen finde ich so einen Nachhaltigkeitsbericht gar nicht schlecht, weil wir daraus vor allen Dingen uns selber sozusagen was beibringen können.
Ja, ja. Was sind denn für Sie spannende Entwicklungen? Also Sie hatten schon erwähnt, diese ganzen Unverpackt-Läden, die ja jetzt auch mal mehr entstehen. Sie haben es selber auch im Unternehmen. Ne? Ja. Dann gibt es Supermärkte wie beispielsweise Surplus, die im Prinzip Lebensmittel verkaufen, die eigentlich so nicht mehr verkauft würden, ja, sind das alles so Entwicklungen, wo Sie sagen, da springen wir auch so ein bisschen mit auf, weil das ist ja, hat ja beides letztendlich einen starken Nachhaltigkeitsgedanken.
Also in jedem Fall. Also ich kenne beide Gründer. Ich kenne Milena Glimkowski sehr gut, die den ersten Unverpacktladen hier in Berlin eröffnet hat. Und ich kenne auch den Raphael Felmer schon viele Jahre persönlich, der jetzt mit Surplus auch einen Nachhaltigkeitsansatz geht. Bin auch im Beirat von Surplus, habe sozusagen die Gründung mitbegleitet. Habe auch mit Raphael Felmer 2012 schon das erste Lebensmittelrettungssystem aufgebaut, Foodsharing. Wir waren als Bio-Company der allererste Markt, Deutschland und weltweit, der sowas gemacht hat. Heute machen das so, wie wir das damals mit Raphael Felmer entwickelt haben, tausende von Läden. Mhm. Ja, aber wir waren sozusagen der Eisbrecher.
Okay.
Ne? Zusammen mit Raphael und seiner Organisation Foodwatch. Ne? Heute ist das ja überall, in jedem Dorf.
Ja,
ne?
Ja.
Und wir haben hier in Berlin in Zehlendorf den ersten Markt da. Da waren wir am Mülltauchen in der Tonne mit Raphael und haben raussortiert, was wäre jetzt noch verzehrfähig, aber nicht mehr verkaufsfähig, und so haben wir das sortiert und später dann institutionalisiert, dass das gar nicht mehr erst in die Tonne kam, sondern immer separat gestellt wurde, und dann ab Mittag konnte das von den Lebensmittelretterinnen und Rettern dann abgeholt werden. Mhm. Ne? Und das haben wir institutionalisiert, auch den ganzen rechtlichen Beistand sozusagen, der Haftungsausschluss, ne, damit man niemand vergiftet, wurde geregelt damals. Und deswegen sind wir sehr verbunden, sowohl mit dem Unverpacktsystem als auch mit Surplus heute, nicht? Weil das sind also alte Freunde.
Okay. Und sind Sie da persönlich auch investiert bei Surplus?
Nee.
Aber es ist ja eigentlich eine spannende Geschichte, die man letztendlich auch kommunizieren könnte. Weiß wahrscheinlich gar keiner, dass Sie...
Er hat jetzt, glaube ich, auch gerade erst einen Investor reingenommen. Er war ja vorher selbstständig.
Ja.
Ohne Investments.
Mhm. War auch bei Höhle der Löwen.
Da war er auch. Ja, war ein bisschen desaströs, aber...
Ja.
da wäre ich auch gar nicht hingegangen.
Ja gut, aber es bringt Reichweite, ne?
Ja, natürlich.
Ja, ja. Lassen Sie uns noch mal kurz zurück zum Thema Karriere gehen. Sie haben es ja schon erwähnt so ein bisschen, aber welche Jobmöglichkeiten gibt es bei Ihnen und wie würden Sie die Arbeitsatmosphäre bei der Bio-Company beschreiben?
Also die Arbeitsatmosphäre ist leger freundschaftlich. Ne? Und je nachdem kann es auch mal Reibereien geben. Ne? Also es muss auch gearbeitet werden. Nicht? Also viele können sich gar nicht vorstellen, gerade auch die so Quereinsteiger sind, dass es auch schon echt ein Knochenjob sein kann. Ne? Also insbesondere in den Läden, wenn ich da am Backstand stehe und die hohe Frequenz jeden Tag da abbilden muss, 300 Kunden und backen und verkaufen, kassieren und alles. Das unterschätzen sehr viele, die zu uns kommen und wenden sich dann enttäuscht ab. Das ist das, was man manchmal so liest. Ne? Und wenn dann ein Vorgesetzter sagt, ja, das muss aber gemacht werden, dann finden sie das nicht so gut. Ne? Aber letztendlich muss da ja auch ein gewisser Standard gehalten werden. Ne? Und deswegen. Aber ansonsten kann man sagen, die Teams für sich funktionieren sehr gut und freundschaftlich. Und auch hier in der Zentrale läuft das relativ mit flachen Hierarchien.
Aber gibt es irgendwie so eine DNA, die irgendwie alle
Bio-Kampf... Na, das Du ist von Anfang an, ne, das ist vielleicht so ein Thema, okay. Nicht? Und ja, wir lachen viel,
ja.
Ne, und quatschen auch viel, ne? Aber manchmal privat, manchmal aber eben auch, also, oder sehr oft dann eben auch dann zu sagen, okay, aus irgendeinem Gespräch entwickelt sich dann aber auch eine Idee, und das ist das, was wir hier schon pflegen, dass man eben so ein... Ja, wir fragen auch, ja, wie siehst du das? Wir wollen da einfach mehr den Mehrwert aller Mitarbeiter einbringen.
Machen Sie Teambuildings?
Machen wir auch. Ja. Jeder für sich. Ne?
Okay.
Also ich zum Beispiel mit meinen Führungskreisleuten und die dann wiederum mit ihren Teams. Mhm. Wir waren jetzt gerade zum Beispiel kochen, weil es zu unserem Thema passt. Mhm. Ne? Und kochen dann schön miteinander. Jetzt gibt es wieder die große Weihnachtsfeier, 20 Jahre Bio-Company mit Dia-Show. Ne, da freuen sich schon alle drauf, kommen dann 200 Leute, also sind jetzt dann nur die Marktleitungen und die Leute aus der Zentrale. Treffen wir uns in einer schönen Location am Alexanderplatz.
Und was würden Sie sagen, was so jetzt Ihre Arbeitgebermarke auszeichnet? Gibt es da irgendwie was ganz Besonderes, wo Sie sagen, das ist
Bio? Der Sinn am Arbeiten. Ja, ne? Also das höre ich eben sehr, sehr oft, dass die Leute sagen, ich arbeite gerne für die Bio-Company, weil ich weiß, wofür ich arbeite. Mhm. Na, also diese ganze Vision, die dahinter steht, ne? Ein nachhaltiges Wirtschaften, nicht nur für sich, sondern auch für die Generationen nach sich. Mhm. Ne? Diese Verbindung zu den Bauern, die bei uns gepflegt wird, ne? Zu sehen, ne? Das ist nicht nur irgendwie ein industrielles Produkt, was ich halt hier über die Ladenkasse schieben muss, sondern ich habe immer die Gelegenheit, auch mal die Bauernhöfe zu besuchen. Ich kann den Bäcker, ich kann den Backkurs mitbesuchen, ich kann in die Fleischerei gehen, wenn ich da am Fleisch arbeite, kann mal selber die Wurst mitmachen. Also dieses Dazugehören zu der gesamten Wertschöpfungskette. Ich glaube, das ist das, was die Mitarbeiter zu uns bringt und auch bei uns hält.
Du hast eine Kolumne auf der Website der Bio-Company. Worum geht's da?
Es geht meistens auch um Nachhaltigkeitsthemen, die mir sehr am Herzen liegen. Und es geht mir sehr oft auch um politischen Impact. Mhm. Ne? Mhm. Weil man eben auch noch sehr vieles beklagen kann. Mhm. Ne? Ob das jetzt die Kritik ist an Greta Thunberg, die mich immer wieder aufregt, ne? Oder landwirtschaftliche Themen, warum Glyphosat immer noch im Einsatz ist, obwohl wir jetzt seit 2 Jahren nachweisen können, dass es eben nicht nur lokal ausgebracht werden kann, sondern eben in die gesamte Atmosphäre abdriftet und wir alle betroffen sind. Und um solche Themen kümmere ich mich dann in der Kolumne und ich bekomme da auch unheimlich viel Feedback. Hm. Okay. Meist positiv, manchmal aber auch kritisches.
Na gut, das gehört dazu. Wir betreiben ja auch noch ein Portal für Startups, für grüne Startups. Ich habe gesehen, du investierst hin und wieder auch. In was für Startups und was für Themen investierst du?
Biologische Ernährung.
Okay.
Eigentlich ausschließlich.
Und wenn man dir dann ein Pitch-Deck zuschicken möchte, worauf sollte man achten?
Im Moment bin ich nicht in der Lage, neue Investments einzugehen. Na, also deswegen macht es im Moment wenig Sinn. Ich habe mich zum Beispiel bei Bonebrooks mit engagiert. Na, das ist, der macht biologische Rinderbrühe. Das fand ich einerseits sehr gut, weil es einen gesundheitlichen Aspekt hat, weil es einen ökologischen Aspekt hat und einen Verwertungsaspekt. Das waren nämlich vorher Knochen, die einfach nur verbrannt wurden. Na, das finde ich sehr spannend, aber vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr wieder.
Okay. Ja, super, da sind wir auch schon durch. Dir, Georg, vielen Dank für die Zeit und euch für die Bio-Company noch ganz viel Glück und viel Erfolg.
Ja, das wünsche ich euch auch, ne?
Besten Dank.
Das war's auch schon wieder, der Live-Werder-Podcast mit Georg Kaiser von der Bio-Company zum Thema Bio-Supermärkte. Ich hoffe, dass dir dieser Podcast gefallen hat und für dich informative und spannende Neuigkeiten dabei waren. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns bei Spotify oder Deezer abonniert, uns im Netz oder Social Media verlinkt oder einfach euren Freunden und Kollegen von uns erzählt. Falls du oder sie ein Unternehmen kennen, das hier auch mal in Erscheinung treten soll, dann schick uns einfach eine Mail an kontakt@livewerde.de mit dem Stichwort Live-Werde-Podcast und dem Namen des Unternehmens bzw. des Ansprechpartners. Wir nehmen dann Kontakt auf. Bis zum nächsten Mal, euer Markus Noack.